Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzlich verkehrte Einschätzung. Es wird ohne Wasserstoff nicht gehen. Und dann ist es eben kein Champagner, sondern eigentlich eher das Mineralwasser auf dem Tisch. Irgendwas muss man trinken. Das bedeutet eben nicht, dass Wasserstoff unwichtig ist, sondern dass wir noch mehr eigentlich darauf setzen müssen, das bereitzustellen, von dem wir überzeugt sind, dass wir es brauchen werden.
Mit wie viel Wasserstoff planen wir? Natürlich können wir sagen, wenn wir unseren Wohlstand in der Form, wie wir ihn heute leben, beibehalten wollen, müssen wir natürlich dringend schauen, wo bekommen wir fossilfreie Energie her. Wir können aber auch sagen, wir müssen unseren Wohlstand neu definieren.
Willkommen beim Podcast WUPIG, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Projekt vom RIFS, Research Institute for Sustainability, Helmholtz-Zentrum Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch.
Nach der Aufnahme des Podcasts ist Till Mansmann als Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zurückgetreten. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist, schrieb Jules Verne 1870 in Die geheimnisvolle Insel. Mein Name ist Julia Fissmann und es geht um die Frage, ist Wasserstoff die Wunderwaffe gegen die Klimakrise oder vielleicht nur der Champagner der Energiewende? Wir sprechen über den Wasserstoffhype und die Frage nach Klimagerechtigkeit. Darum geht es heute bei Wissenschaft und Politik im Gespräch. Dafür habe ich zwei ExpertInnen zum Thema grüner Wasserstoff eingeladen. Alexandra Toos begrüße ich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, kurz RIFS. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie sind Teil der Forschungsgruppe Ökopolitik und gerechte Transformation und gerade forschen Sie daran, wie in Chile Politik zu grünem Wasserstoff gemacht und diskutiert wird. Und ich begrüße auf der politischen Seite Till Mansmann, Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sie sind entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Und ich habe gesehen, Sie sind Physiker und haben auch Philosophie studiert. Das ist ja eine sehr schöne, explosive Mischung hier gerade für unseren Podcast. Was macht grünen Wasserstoff denn für Sie zum Energieträger der Zukunft?
Wissen Sie, die Transformation, die wir eingeleitet haben, ist am Anfang sehr elektrisch gedacht worden. Und ich bin der festen Überzeugung, auch aus physikalischem Wissen heraus, also ich glaube, dass ich viele Sachen da ganz gut beurteilen kann, wir werden nicht alles mit Strom machen können. Wir werden einen großen Teil der Energie speichern und über weite Strecken transportieren können müssen. Und dazu eignet sich elektrischer Strom nur sehr bedingt. Strom hat wahnsinnig viele Vorteile, aber den riesigen Nachteil, dass wir in jedem Stromsystem immer genauso viel bereitstellen müssen, wie in dem Augenblick abgenommen wird, dass die Puffermöglichkeiten gering sind. Und gerade in Deutschland, in einem Land nördlich des 47. Breitengrads, wo im Winter wenig Sonne ist, wo wir häufig auch windarme Zeiten haben, müssen wir uns ganz besonders um die Frage von Speicherung und Transport von Energie kümmern. Und da bin ich fest überzeugt, dass wir die stoffliche Komponente weiter brauchen. Wir müssen wegkommen von den Fossilen, aber wir müssen nutzen, was die Chemie uns an Möglichkeiten bietet. Das kann Kohlenstoff auch sein, in Form von Methanol zum Beispiel, grünem Methanol, aber auch zum Beispiel Stickstoff. Das wäre dann Ammoniak. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das Kernstück wird doch immer Wasserstoff sein, weil das der Stoff ist, den man zuerst aus elektrischem Strom machen kann. Und das wird natürlich schon der Hauptpfeiler der künftigen Energiesysteme sein. Strom und dann Wasserstoff als sozusagen als Seitenzweig, aber ich glaube in einem sehr beträchtlichen Ausmaß.
Also Jules Verne hatte auf jeden Fall schon recht.
Der hat wirklich faszinierend an einem sehr weiten Horizont vorher das vorhergesehen. Das war schon genial.
Frau Toos, also seit 2020 gibt es einen richtigen Wasserstoff-Hype. Das liegt sicher auch an der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Könnten wir vielleicht nicht wirklich mit Wasserstoff all unsere Energieprobleme lösen, wenn der denn dann grün produziert wird?
Ja, ich würde Till Mansmann und auch Jules Verne insoweit zustimmen, dass Wasserstoff sicherlich eine wichtige Rolle spielen wird. In Deutschland zum Beispiel auch als Speicher für den Transport. Alle unsere Probleme wird er leider nicht lösen, auch wenn es sehr schön und sehr wünschenswert wäre. Und genau, also einerseits gibt es natürlich Begrenzungen, wofür man den Wasserstoff verwenden kann. Und in manchen Bereichen kann er verwendet werden, aber da gibt es bessere Lösungen. Zum Beispiel gerade die Elektrifizierung, die Sie ja genannt haben, zum Beispiel beim Heizen oder beim Verkehr, das wird auch viel diskutiert. Aber da sagen auch viele Stimmen, dass man dort den Wasserstoff besser nicht verwendet, weil es andere Versionen, zum Beispiel die Wärmepumpe oder Elektromobilität oder auch generell natürlich eine Verringerung der Mobilität, der individuellen Mobilität, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zum Beispiel, da die besseren Wege wären. Und was zum Beispiel diesen Wasserstoff-Hype, den Sie erwähnt hatten, betrifft, fällt mir ein, dass ich kürzlich gelesen habe, dass es ja auf EU-Ebene diese Wasserstoffstrategie gibt von 2020, in der, die wird sehr oft zitiert, wenn es darum geht, wie groß, wie viel Wasserstoff wir benötigen werden. Und da steht drin, dass für das Jahr 2030 10 Millionen Tonnen Wasserstoff produziert werden sollen in der EU und 10 Millionen Tonnen importiert werden sollen. Und da hat jetzt der Rechnungshof der EU mal nachgeschaut nach einem Jahr, wie es denn steht, weil 2030 ist ja nicht mehr so weit hin.
Und lassen Sie mich raten, nicht so gut, ne?
Ja, genau. Leider steht es da nicht so gut. Also erstmal wird gesagt, dass der Bedarf tatsächlich eher unter 10 Millionen Tonnen projiziert wird für das Jahr 2030, also anstatt der 20 Millionen, wenn man die beiden 10 Millionen Tonnen der Eigenproduktion des Imports zusammenrechnet. Und auch die eigene Produktion, die fortgeschrittenen Projekte, die bis 2030 fertiggestellt werden sollen, lediglich 35% der anvisierten 10 Millionen Tonnen produzieren würden. Und da steht auch drin in dieser Studie, dass diese Ziele wohl eher von politischem Willen geleitet gewesen wären als von soliden Analysen. Und da liegt sicherlich auch eine Gefahr drin, wenn wir uns zu sehr auf grünen Wasserstoff verlassen und nicht auch andere Möglichkeiten uns angucken, wie wir weniger Energie verbrauchen können.
Wir setzen das jetzt immer so voraus, dass alle wissen, was grüner, grauer, blauer Wasserstoff ist. Ich habe noch mal ein bisschen gekramt im Physikunterricht aus der Schule. Also Elektrolyse mithilfe von elektrischem Strom wird eben H2O in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Und wenn das Ganze dann eben mit erneuerbaren Energien geschieht, ist es grüner Wasserstoff. Wenn es mit fossilen Energien geschieht, ist es grauer Wasserstoff. Aber es gibt ja auch noch andere Formen, zum Beispiel blauer Wasserstoff. Sie sind nun Innovationsbeauftragter für grünen Wasserstoff. Heißt das, dass die Bundesregierung und damit auch Europa komplett auf grünen Wasserstoff setzt? Wie ist da so die Gewichtung?
Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, ein politisches Statement in die Zukunft. Denn eine Sache ist klar, wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass in der nationalen Wasserstoffstrategie auch andere Farben beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft eine Rolle spielen, zum Beispiel blauer Wasserstoff, wo dann zwar CO2 entsteht, aber eben abgeschieden und gespeichert wird, also nicht in die Atmosphäre gelangt. Aber wir wissen ja alle, das kann nicht die letzte Lösung sein. Es ist tatsächlich so, wenn wir die ambitionierten Ziele erreichen, dann wird 2045 nichts anderes mehr da sein als grüner Wasserstoff. Und dann hat sich die Farbenlehre erledigt.
Nun können wir auch noch mal darüber reden, wo an welcher Stelle eben Wasserstoff sinnvoll und effizient eingesetzt werden kann. Ich habe das Zitat von der Ökonomin Claudia Kempfert am Anfang genannt. Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, ist eben sehr wertvoll, sehr teuer in der Herstellung und muss eben dann vielleicht auch an geeigneter Stelle eingesetzt werden. Im Vergleich ist es eben vielleicht auch effizienter, wenn wir den erneuerbaren Strom direkt nutzen würden, als dann daraus eben wiederum Wasserstoff zu spalten. Was sagen Sie dazu, Herr Mansmann?
Ökonomen können sich auch irren oder auf dem falschen Weg sein. Und ich glaube, dass Frau Kempfert leider da in diesem Fall dieses Problem hat. Wasserstoff als Champagner, die Idee war ja sozusagen zu sagen, das braucht man nicht, das ist Luxus, das ist etwas, auf das man verzichten kann, was vielleicht in einem gewissen Ausmaß mal am Sonntagabend eine Rolle spielt, aber von Montag bis Freitag nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzlich verkehrte Einschätzung. Es wird ohne Wasserstoff nicht gehen. Und dann ist es eben kein Champagner, sondern eigentlich eher, ich sag mal, mehr als der Kaffee. Es ist eigentlich sogar das Mineralwasser auf dem Tisch. Irgendwas muss man trinken. Und ich glaube, dass wir da auch den Fehler gemacht haben, das zu lange zu glauben. Und das hat zu Verzögerungen geführt, die echt schwierig waren. Die andere Frage ist für mich, wie kann man diese Wirtschaft, wenn man sich erstmal darauf einigt, dass man sie braucht, wie kann man sie am besten erreichen? Und auch da haben wir auf dem Weg sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich bin zum Beispiel mit der Auffassung, dass wir nicht politisch festlegen sollten, wohin der Wasserstoff fließt. Es ist ja auch nicht so, dass wir an den Tankstellen Kontrollen machen und sagen, ist das jetzt hier notwendig, weil hier Medikamente transportiert werden oder fahren Sie nur zur Oma? Weil ich möchte auch, dass Leute zur Oma fahren. Und ich bin froh, dass wir das an den Tankstellen nicht überprüfen, denn die Bürokratie ist enorm, die wir dann hätten, und die Freiheit wäre sehr gering. Ich glaube, dass es gut ist, uns die Technologieoffenheit zu erhalten auf dem Weg. Weil ich glaube, dass ein Markt, wenn er erstmal hochgelaufen ist, die Mechanismen hat, um selbst zu entscheiden. Am Ende glaube ich auch, in ganz vielen Wohnungen in Deutschland wird nicht Wasserstoff verbrannt werden. Aber die Frage ist, ob wir das jetzt hier politisch schon mal vorfestlegen, was ich für einen Riesenfehler halten würde, oder ob wir Mechanismen etablieren, die es ermöglichen, dass Wasserstoff ein Markt wird und es dem Markt überlassen, wohin das dann fließt. Und da bin ich auch überzeugt, ein großer Teil wird in der industriellen Produktion gebraucht werden, vielleicht im Schwerlastverkehr, im Nahverkehr, in Bussen und Bahnen. Das sind die Stellen, wo ich den Wasserstoff auch zuerst sehe.
Die Dekarbonisierung einiger Wirtschaftsbereiche wie die Stahlindustrie zum Beispiel oder auch Chemieindustrie wird ohne Wasserstoff gar nicht funktionieren. Wie sehen Sie das, Frau Toost? Also Technologieoffenheit und vielleicht auch der Markt regelt es dann in dem Moment, wo man jetzt eben den Wasserstoff als Energieträger zulässt? Stimmen Sie da, Herr Mansmann, zu?
Ich gehe das Thema ja von der anderen Seite an. Ich gucke mir an, wo soll der Importwasserstoff herkommen und unter welchen Bedingungen. Und was ich da halt sehe, ist, dass es wirklich eine große Knappheit gibt. Also einerseits gibt es eine Knappheit und andererseits gibt es natürlich auch Gerechtigkeitsfragen, über die wir heute auch diskutieren möchten, die dabei eine Rolle spielen. Und da ist es natürlich wichtig, einfach zu bedenken, mit wie viel Wasserstoff planen wir? Natürlich können wir sagen, wenn wir unseren Wohlstand in der Form, wie wir ihn heute leben, beibehalten wollen, müssen wir natürlich dringend schauen, wo bekommen wir fossilfreie Energie her? Wir können aber auch sagen, wir müssen unseren Wohlstand neu definieren. Wir müssen unseren Wohlstand anders definieren. Und ich denke, das ist ganz dringend notwendig, wenn wir uns anschauen, dass wir planetare Grenzen haben, die wir ja überschreiten in fast allen Bereichen. Das ist nicht nur im Klimabereich, sondern auch im Biodiversitätsbereich zum Beispiel. Auch im Süßwasserbereich befinden wir uns in ganz kritischen Ebenen. Und wir müssen natürlich, wie Sie auch richtig sagen, Herr Mansmann, unglaublich schnell handeln und diese Veränderungen erreichen. Und da habe ich natürlich auch als Wissenschaftlerin, das ist ja das Schöne an diesem Dialog hier, in diesem Podcast, nochmal eine andere Möglichkeit, das zu diskutieren, weil ich muss nicht darauf achten, dass Menschen, die natürlich ungern ihren Lebensstil verändern möchten, mich wählen müssen zum Beispiel, sondern ich kann einfach sagen, wir brauchen eine ganz radikale Veränderung in unserer Gesellschaft, wie wir Mobilität denken, wie wir Energie denken, wie wir unsere Wirtschaft denken. Also in die Richtung muss es gehen.
Wir haben nicht genug Kapazitäten, um grünen Wasserstoff hier national zu produzieren, also in Europa auch nicht. 2/3 des Wasserstoffs sollen importiert werden. Herr Mansmann, woher und zu welchen Bedingungen sollte das geschehen?
Ich möchte einfach noch auf den Punkt eingehen, die Wissenschaft und die Politik. Die Politik muss sich wählen lassen, die Wissenschaft muss es nicht. Ich rate dazu, das nicht aufzuteilen. Ich glaube, dass wir am Ende scheitern werden, wenn wir den Leuten sagen, du sitzt jetzt mit der Decke auf dem Sofa, weil wir nicht genug Energie für dich haben, aber du fühlst dich nur unwohl, weil du die falsche Definition von deinem Wohlstand hast. Das ist ein Ansatz, der wird nachher Regierungen wegfegen. Und wenn wir es richtig falsch machen, nicht nur Regierungen, sondern auch Systeme. Das ist etwas, das dürfen wir nicht riskieren. Wir müssen die Antwort geben und zeigen, dass der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat in der Lage ist, den Wohlstand zu erhalten und die Zukunftsperspektiven für die nächsten Generationen auch zu erhalten. Aber das müssen wir den Leuten jeden Tag erklären. Und da glaube ich nicht, dass eine Wohlstandsdefinition, die man den Menschen vermittelt, das richtige Weg ist, sondern die Menschen entscheiden selbst über ihren Wohlstand und das, was Wohlstand ist, wo sie sich wohlfühlen und was sie für richtig halten. Und ich glaube, dass man in der Tat natürlich zu Veränderungen kommen wird, dass wir zum Beispiel verstehen werden müssen, dass Energie immer teuer ist. Dieser Traum von der billigen, total verfügbaren Energie, der kann auch wirtschaftlich nicht funktionieren. Denn in solchen Situationen wird Energie immer auch veraßt, wie meine Mutter gesagt hätte, also verschwendet. Energie wird immer Geld kosten, aber wir müssen den Leuten eben auch gleichzeitig ein Wirtschaftssystem zur Verfügung stellen, das es ihnen ermöglicht, ausreichend Wohlstand zu generieren. Deswegen glaube ich auch, dass die Degrowth-Diskussion, die wir haben, in die falsche Richtung laufen. Wir werden in einer Degrowth-Wirtschaft, die schrumpft, nicht das Geld zur Verfügung haben, das wir brauchen, um die Transformation durchzuführen, weil die Sachen, die da kommen, sehr, sehr teuer sind. Ein Stahlwerk, das eben nicht auf Kohle oder Fossile setzt, macht teureren Stahl für das eine Stahlwerk, aber natürlich für die Menschheit unterm Strich günstiger. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir haben. Die Kosten, die die Fossilen außerhalb ihres Einsatzgebiets machen, diese externalisierten Kosten, die müssen wir in die Marktwirtschaft integrieren. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass eine konsequente CO2-Bepreisung eigentlich das viel effizientere Mittel ist als die kleinteilige Wirtschaftssteuerung, die wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben. Wir merken, dass das nicht richtig funktioniert. Das ist zu langsam, das ist zu bürokratisch, das behindert die Unternehmen bei ihren Investitionen. Wir müssen eigentlich in eine Umkehr einleiten und schauen, wie wir marktwirtschaftlich das Ziel konsequent durchsetzen. Und das Ziel, ich glaube, auf das können wir uns alle einigen. Das heißt, Mitte dieses Jahrhunderts müssen wir aus den Fossilen raus, möglichst global und möglichst viele Länder mitnehmen auf diesem Weg. Weil wenn es nur einzelne Länder machen, dann wird das Klima auch nicht geschützt werden.
Wie kann das Ganze aber so funktionieren, dass es gerecht ist? Also um Ihre Mutter nochmal zu zitieren, es gibt einfach viele Menschen und viele Wirtschaftsbereiche, die eben dann Energie in dem Fall verschwenden. Und wie kann man eine Suffizienz vielleicht auch diskutieren, also zu sagen, genug ist genug, also zufrieden sein mit dem, was man hat?
Ich glaube, wenn Sie sich den fossilen Energiemarkt anschauen, auf dem nun mal unser Wohlstand basiert seit 200 Jahren, das fing mit der Kohle an, ging mit dem Öl weiter und hat dann nochmal so eine Art Boost durchs Gas bekommen. Aber alles fossil. Die Länder, die zufällig über fossile Ressourcen verfügt haben, sind reich geworden. Ich glaube, man kann auch die positive Botschaft senden. Künftig können die Länder reich werden, die reich sind an erneuerbaren Energien. Und das sind unglaublich viel mehr als die Stellen, wo Öl und Gas verbuddelt sind. Und das müssen wir marktwirtschaftlich und fair so aufbauen, dass dort gesehen wird in diesen Ländern. Wir können das exportieren, das wird unseren Wohlstand ausmachen. Wir sind sozusagen die Golfstaaten der Zukunft, aber eben nachhaltig und mit Biodiversität auch ganz wichtiger Punkt vereinbar. Wir müssen das also gleich von Anfang an mitdenken. Es geht nicht nur darum, Energie umzuwandeln, sondern auch darum zu schauen, dass die Entsalzungsanlagen die Fische nicht töten im Wasser und so weiter. Das ist aber alles möglich. Es wird alles nicht ohne Spuren gehen. Es gibt keine gute Wirkung ohne Nebenwirkungen. Aber man kann sie alle steuern und in den Griff bekommen. Und ich glaube, dass eigentlich, ich bin sehr optimistisch, eine bessere Energiezukunft auf uns zukommen kann, wenn wir das richtig machen. Dafür sind die Diskussionen, die wir führen, auch unglaublich wichtig. Am Ende, ich bin Entwicklungspolitiker, warten auf die Entwicklungspolitik unglaublich spannende Aufgaben und eigentlich große Erfolge, wenn man es richtig macht. Ich glaube, dass wir das ja optimistisch sehen können und nicht so kritisch. Ich habe manchmal so den Eindruck, da gibt es so kritische Dinge, ja, wir sollten das Ganze lieber lassen. Wir können es nicht lassen, weil wir es brauchen. Wenn wir es lassen, dann werden die Menschen weltweit weiterhin Öl und Gas aus der Erde holen und verbrennen. Das müssen wir uns klar machen.
Da würde ich gerne direkt drauf eingehen, wenn das möglich ist. Und zwar gibt es natürlich als allerersten Punkt zwischen dem grünen Wasserstoff und Kohle und Gas ja auch noch die erneuerbaren Energien, also Windkraft und Solarenergie. Ich denke, das wird die allerwichtigste Komponente in der Zukunft sein. Die natürlich. Und dann wollte ich auch noch in einem Punkt widersprechen, dass die Region oder die Länder, in denen fossile Ressourcen waren, reich geworden sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Nigeria denke, wo unglaublich viel Rohöl abgebaut wurde, Kolumbien, was ja auch für grünen Wasserstoff, gerade die Region, wo sehr viel Kohle abgebaut wird, die jetzt auch für grünen Wasserstoff wichtig werden wird. Das ist eine der ärmsten Regionen, selbst innerhalb Kolumbiens. Und so können wir das in vielen Bereichen, in vielen Ländern der Welt sehen, wo es viel Rohstoffreichtum gibt, dass dort nicht unbedingt auch für die Menschen Wohlstand entsteht. Und Deutschland zum Beispiel ist ein Land, wo es sehr viel Wohlstand gibt, aber wo auch die Hauptkohlevorkommen ja schon lange aufgebraucht worden sind und wo dann die fossilen Brennstoffe, die wir verwenden, ja aus anderen Teilen der Welt kommen. Und genau, das ist ja diese globale Dimension, über die wir auch heute noch mehr sprechen möchten.
Genau, also 2/3 des Wasserstoffs müsste importiert werden hier. Die Bundesregierung setzt auf grünen Wasserstoff zum Beispiel aus Afrika. Es gibt gerade eine Machbarkeitsstudie, H2 Atlas Afrika. Wie kann denn genau zu dem Thema, was Frau Toos gerade gesagt hat, wie kann Ausbeutung denn dann verhindert werden, zum Beispiel in Namibia?
Ja, das ist natürlich richtig. Es gibt viele Länder, die sind reich geworden, weil es ihnen gelungen ist, dafür zu sorgen, dass das, was das Zeug wert ist, auch zum Teil wenigstens oder im großen Teil im Land geblieben ist. Und es gibt Länder, denen ist das nicht gelungen, da wurden sie wirklich einfach, wo alles weggeschafft wurde sozusagen. Mhm. Und es ist genau der Punkt, auf den wir jetzt ganz sorgfältig achten müssen. Und ich glaube, dass aber auch da die Zukunft auch eigentlich bessere Rahmenbedingungen hat. Denn wir werden auch sehen, dass es auch künftig sinnvoll sein wird, Wertschöpfung da zu betreiben, wo die Energie günstig ist. Und das ist nun mal an diesen Standorten weit mehr der Fall als bei uns. Das ist eine Gefahr für die europäische Industrie, insbesondere für die deutsche. Das sehen wir ja auch im Augenblick klar. Das ist ja eigentlich der Kern dieser sogenannten Deindustrialisierungsdebatte. Sie haben ganz mit Recht gesagt, die Kohle in Nordrhein-Westfalen ist schon längst aus dem Boden. Mittlerweile gibt es keinen Kohleabbau mehr. Und trotzdem ist Nordrhein-Westfalen ein wegen dieser Vergangenheit dicht besiedeltes und wirtschaftsstarkes Land immer noch. Die haben also den Strukturwandel, dem sie immer wieder ausgesetzt waren, letztendlich doch gut bewältigt. Das gilt eigentlich für unser ganzes Land. Und deswegen sollten wir den Wandel, der jetzt auf uns zukommt, auch nicht zu negativ sehen. Da liegen auch Chancen drin, aber auch gewisse Gefahren. Also Nordrhein-Westfalen kann ja noch erzählen aus der Zeit, als die Schwerindustrie dort dann ins Schwanken geraten ist. Wir werden sehen, dass zum Beispiel in Namibia, wo wirklich eine geringe Bevölkerung, hat weniger Bevölkerung als der Stadtstaat Berlin, aber eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland, da sieht man doch, dass die Ressourcen natürlich toll sind. Und dass es uns da gelingen kann, bei Namibia einen großen Teil des Benefits zu lassen und trotzdem wettbewerbsfähig zu uns Energie importieren, das muss gelingen. Ich denke immer so, was Deutschland irgendwann mal groß gemacht hat, gehen wir noch weiter zurück, vor die industrielle Revolution, die Hanse, der ehrbare Kaufmann, wo man zwei sich gegenüberstehen, sich die Hand schüttelt und sagen, das ist ein Geschäft, das bringt dir was, das bringt mir was. Diese Fairness und dass dann ein Handschlag gilt, ich glaube, sowas ist im Prinzip im globalen Maßstab auch möglich. Wir müssen das neu definieren und erfinden, weil das hat noch keiner gemacht im Bereich erneuerbarer Energien, Wasserstoff. Aber ich glaube, das müssen wir tun. Und wenn uns das gelingt an einigen Beispielprojekten, dann könnte man das als Blaupause nehmen, auf andere Länder übertragen. Und das bedeutet eben auch, dass wir darauf achten, dass wir von Anfang an ordentliche Arbeitsverträge haben, dass wir uns um Stadtentwicklung kümmern, dass wir da, wo die Fabriken entstehen, wo Menschen arbeiten, auch Schulen, Kindergärten, Abwassersysteme bauen und auch zulassen, dass dort industrielle Produktion, also dass Weiterverarbeitung, dass Wertschöpfung, die dort Sinn macht, weil die Energie günstig ist, entsteht und das mit Investitionen unterstützen, statt Angst davor zu haben.
Ja, Frau Toost, Sie forschen ja speziell zu Chile. Wie profitiert denn das südamerikanische Land eben von diesem Wasserstoff-Hype, also auch gerade in Bezug auf Aufbau von einer Infrastruktur für den Wasserstoffexport?
Ja, erst würde ich gerne noch einen Punkt aufgreifen des Handschlags und so der Begegnung auf Augenhöhe, die natürlich sehr wünschenswert ist. Und leider ist es aber so, wenn natürlich ein Land wie Deutschland oder Akteure aus der EU dann auf ein Land wie Chile treffen, aus dem globalen Süden oder als Chile ist auch ein OECD-Mitglied, dass das natürlich nicht so ganz auf Augenhöhe ist und gleichberechtigt stattfindet, liegt natürlich auch an einem asymmetrischen Weltsystem, in dem wir uns befinden. Und da kommt natürlich dann eine Industrienation wie Deutschland mit dem Know-how, mit dem Zugang zur Technologie, zu Kapital für Investitionen. Und Chile ist dann das Land, das halt die Ressourcen oder die Ländereien zur Verfügung stellt. Wie Chile da bisher von profitiert, ist erstmal, dass es hochrangigen Besuch bekommt. Olaf Scholz war kürzlich da, Ursula von der Leyen war dort. Darüber hinaus sind natürlich viele Projekte noch in einer Entstehungsphase. Es gibt ein Pilotprojekt. Meine Fokusregion Chile ist ja ein ganz schmales, ganz langes Land. Im Norden die trockenste Wüste der Welt, wo sehr viel Solarenergie gebaut werden soll für Grünwasserstoffexport und auch Eigennutzung. Und in Patagonien ganz im Süden, dort gibt es sehr viel, sehr starken Wind. Und dort sollen Windenergieanlagen gebaut werden für den Export. Und meine Fokusregion ist Patagonien, wo ich mir das genauer anschaue.
Wie viel Widerstand gibt es aber gegen jetzt auch zum Beispiel den Aufbau dieser Wasserstoffinfrastruktur, zum Beispiel der Häfen, die dann in Patagonien gebaut werden müssen?
Genau. Mein Fokus lege ich halt auch auf Patagonien, weil ich das noch ein etwas kontroverseres Beispiel finde, weil Patagonien ist so weit weg von den größeren Städten, dass es dort auch gar keine Industrie gibt. Das heißt, der Wasserstoff, der dort produziert werden soll, der ist wirklich rein für den Export. Das heißt, da sollen riesige Häfen gebaut werden. Es gibt dort schon ein Pilotprojekt von Siemens Energy und Porsche, wo E-Fuels tatsächlich für den Rennsport von Porsche produziert werden sollen auf der Basis von grünem Wasserstoff. Das betreibt dort ein Windrad. Aber zum Beispiel ein großes Projekt ist von einem dänisch-österreichischen Konsortium, HNH heißen die, und da sollen 194 riesige Windräder gebaut werden und auch ein Tiefseehafen, eine Meerwasserentsalzungsanlage, weil man braucht ja Wasser für die Wasserstoffproduktion. Und da gibt es auch Kritik. Also die lokale Bevölkerung, also es ist nicht sehr dicht bevölkert, die sieht das kritisch. Und dort gibt es auch zum Beispiel Vogelschutz, Naturschutzgebiete und eben auch Forscher, die sich damit befassen, die natürlich dann die Gefahr für die Zugvögel sehen. Und etwas, was ich auch kürzlich erst gelernt habe, ist, dass Zugvögel speziell auch die Windrouten, die sehr stark sind, nutzen für ihre Flugrouten und da natürlich auf Kollisionskurs geraten. Und das wird zum Beispiel auch diskutiert.
Mhm. Herr Mansmann, wie kann man dieses Dilemma auch lösen? Also grundsätzlich jetzt nicht nur in Chile, sondern grundsätzlich in den Ländern, aus denen dann eben wiederum Wasserstoff, grüner Wasserstoff importiert wird, dass man das eben in Einklang mit Natur, mit Umweltschutz, mit Biodiversitätsschutz verbinden kann?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also wir haben in Deutschland immer strengere Standards entwickelt und immer strengere Regeln entwickelt. Da muss man sich die Frage stellen, sind die nicht vielleicht sogar zu strenge? Bei uns kann man fast nichts mehr abbauen. Und dann verlagern wir die Problematik an andere Stellen der Welt. Und wenn wir dann dort die gleichen Standards etablieren, so wie es ein bisschen beim Lieferketten-Sorgfaltsgesetz angedacht ist, müsste es ja konsequenterweise dazu führen, dass man gar nichts mehr abbaut. Und dann scheitert das Ganze. Dann müssen wir den Leuten sagen, euer Lebensstandard ist nicht zu halten, der muss drastisch reduziert werden. Und ich sage voraus, das wird nicht funktionieren. Also wir müssen schon einsehen, dass es wird auch Schäden an der Natur geben. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass man das gut in den Griff bekommen kann. Da muss man halt entsprechend auch rein investieren. Also wenn man irgendwo sagt, die Stunde, Kilowattstunde Strom kostet 1 Euro, da muss man sich ehrlich machen und sagen, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Weil wir müssen dann eben leider noch einen weiteren Cent investieren, damit das eben ökologisch tragbar ist. Ja? Bei uns übrigens bedeutet es, bei uns sind es vielleicht 3 oder 4 Cent, ist auch nicht die Wahrheit, weil das stimmt ja auch nur dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Wir müssen auch einrechnen, was eben Speicherung und Transport kosten, damit wir die Energie auch energiesicher und breit verteilt 365 Tage im Jahr zur Verfügung haben. Und das Gleiche müssen wir da auch machen. Da müssen wir eben eine wirtschaftliche Rechnung machen und sagen, dadurch wird es wieder ein bisschen teurer. Ich glaube aber, dass es trotzdem noch wirtschaftlich bleibt, denn es geht wirklich nur um diese Summen. Und ich habe schon gesagt, der Unterschied ist, dort ist es viermal billiger zu produzieren. Dann kann ich, habe ich noch, sag mal, auf die Energiekosten 100%, 150% an Möglichkeiten, es eben schonend zu machen. Übrigens nicht nur ökologisch, sondern auch sozial. Und ich glaube, da liegt dann der Schlüssel, wenn man den Menschen aufzeigen kann, und hoffentlich können wir das an den ersten großen Projekten, die funktionieren, schau dir das an, wie wir es da gemacht haben. Da haben die Leute davon profitiert. Da sind schöne Städte entstanden, da sind gute Arbeitsplätze entstanden, auch für eure Kinder. Das sind auch Schulen, das sind Möglichkeiten. Die haben dann auch später einen Arbeitsplatz, und zwar einen nachhaltigen, auf den man stolz sein kann. Ich glaube, diese Art von Überzeugung wird an ganz, ganz vielen Stellen der Welt am Ende dafür sorgen, dass diese großen Projekte möglich werden. Aber die Diskussionen sorgen eben auch dafür, dass sie eben nachher auch gut werden. Und wir sind eigentlich zum Erfolg verdammt, denn wir brauchen das.
Mhm. Sehen Sie das auch so, Frau Toth?
Ja, es wäre natürlich schön, wenn es diese Beispiele schon geben würde. Ne? Also leider ist es halt so, auch wenn ich mir zum Beispiel Chile angucke, wo Avocados exportiert werden, wo Lachs exportiert wird, wo Wald aus Forstwirtschaft exportiert wird. Und überall gibt es massive Probleme. Also wo Umweltnormen, auch selbst die nationalen Umweltnormen, überschritten werden und die Umweltbehörden dem nicht hinreichend nachgehen. Und das sind halt exportorientierte Industrien, die diesen Schaden anrichten. Das sehen die Leute natürlich und fragen sich, wer wird davon profitieren? Und Chile ist halt dieses Land, das von außen betrachtet auch, da hat der ehemalige Präsident Piñera gesagt, Chile ist eine Oase, das so stabil ist. Und kurz danach sind 2019 gigantische Proteste ausgebrochen, weil Chile hat wunderbare makroökonomische Daten. Es ist stabil, es ist auch eine stabile Demokratie, nachdem die Militärdiktatur geendet hat. Aber wie sieht das unter dieser Oberfläche aus? Chile ist eins der ungleichsten oder je nachdem, welche Indikatoren man betrachtet, auch das ungleichste Land der Welt. Ich habe mir hier die Zahlen auch notiert. Sind die reichsten 10% verfügen über 60% des wirtschaftlichen Gesamteinkommens. Und das ist natürlich was, wo dann, wenn so gigantische Investitionsprojekte entstehen, sich die Leute fragen, okay, was bedeutet das eigentlich für meinen Zugang zu einer sicheren Rente, für meinen Zugang zu einer guten Bildung, für die ich mich nicht verschulden muss, und stellen natürlich dieses Entwicklungsmodell in Frage. Und diese positiven Beispiele haben wir nicht. Aber in einem Punkt wollte ich nochmal auf das Lieferkettengesetz kommen, weil wir sprechen ja darüber, dass hohe Standards eingehalten werden sollen. Andererseits sagen sie, wir müssen vorsichtig sein, dass die nicht zu hoch sind, damit das nicht auch Entwicklungen blockiert. Aber beim Lieferkettengesetz geht es ja eigentlich nur um die Einhaltung der Menschenrechte, die ja natürlich schon ein sehr niedriger Standard sind. Wenn der dann Projekte blockiert, die vielleicht Menschenrechte verletzen, würde man sagen, okay, vielleicht ist das auch nicht die Form der Entwicklung, die wir uns wünschen.
Also für ein Kilogramm grünen Wasserstoff werden so 12 bis 13 Liter Grundwasser oder Oberflächenwasser benötigt. Wenn es um Meerwasserelektrolyse geht, ist der Wasserbedarf sogar noch höher, also 20 bis 30 Liter. Und ich frage mich, wie stark ist diese Konkurrenz um dieses knappe Gut Wasser und wie kann das vielleicht auch abgemildert werden?
Ja, also ich bin überzeugt, dass wir auch bei diesen ganzen Projekten das Wasser eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn die Techniker eben hingehen und sagen, ich brauche 12 Liter Wasser für ein Kilogramm Wasserstoff, dann muss ich ihnen politisch sozusagen entgegnen, nein, du brauchst 20, weil 7 oder 8 wirst du für die Menschen brauchen, die da arbeiten und für die Natur, die da außenrum geschützt werden muss. Da wird auch Landwirtschaft betrieben werden müssen, zum Beispiel in den Wüstengebieten dann Bewässerung intelligent gemacht werden müssen. Da gibt es auch tolle Möglichkeiten und Beispiele, wie man das macht. Und wenn man dann so viel Wasser entsalzt, das ist dann das Nächste, da müssen wir Anlagen bauen, die die Lake, also das salzreiche Wasser, wieder so in die Natur bringen. Ich meine, die Natur macht das jeden Tag. Im Ozean verdunsten gigantische Mengen Wasser, die eben den Regen nachher bilden. Und da sind dann auch die Salzverteilungen ungleich. Und auch da brauchen wir dringend Forschung, wie wir mit diesen Entsalzungsanlagen so umgehen, dass der Impact in die Umwelt möglichst gering ist. Null wird er nie sein. Da müssen wir uns klar machen, es gibt nichts. Es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Aber wir können natürlich dafür sorgen, wie in der ordentlichen Medizin auch, dass die Wirkung weit über der Nebenwirkung liegt und nachher der Patient gesund wird und sich wohlfühlt und nicht durch zu viele falsche Medikationen krank gemacht. Nämlich das ist ja eigentlich das, was wir erleben an vielen Stellen.
Und am Ende noch, Frau Toost, was geben Sie Herrn Mansmann als Innovationsbeauftragter für grünen Wasserstoff noch mit auf den Weg?
Also ein Gedanke, der mir wichtig ist, dass grüner Wasserstoff eine wichtige Komponente ist, aber nicht alles ist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Deutschland halt die Klimaziele, die es sich selbst gesetzt hat, ambitioniert verfolgt. Und grüner Wasserstoff, das ist, glaube ich, einer meiner größten Kritikpunkte auch, dass das oft rhetorisch auch so verwendet wird, als wäre es diese Wunderlösung, wonach Sie ja auch anfangs gefragt hatten. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das vermieden wird und dass dann Wasserstoff die Rolle spielt, auch in unserem Diskurs, die es wirklich haben kann, als ein Beitrag zu unserer Dekarbonisierung und zu mehr Nachhaltigkeit, wofür das Potenzial auf jeden Fall da ist, aber nicht die alleinige Lösung.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir bald weiter diskutieren. Das war jetzt ein Blick in die Zukunft und wir wollen natürlich dann auch noch darüber sprechen, was noch alles passiert in der nächsten Zeit. Vielen Dank an Till Mansmann, Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und vielen Dank an Alexandra Toost, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Teil der Forschungsgruppe Ökopolitik und gerechte Transformation. Schön, dass Sie beide diskutiert haben mit mir und miteinander.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke, es ist schön, mal richtig sich Zeit zu nehmen für dieses wichtige Thema.
Sehr gut. Und ich möchte Ihnen gerne noch den Podcast von Alexandra Toost ans Herz legen, Carbon Kritik, auch vom RIFS, in dem über Kohlenstoff in unseren Gesellschaften diskutiert wird. Also wirklich eine sehr gute Ergänzung zu unserem Podcast Wissenschaft und Politik im Gespräch. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie den ausfüllen. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, an Sébastien Auvagnier für Recherche, Planung und Regie und vielen Dank an Christina Camier vom RIFS. Und danke auch an das Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Mein Name ist Julia Fissmann und hören Sie auch gerne in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch zu Bauwende, Demokratie oder Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Tschüss.